Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Lena Schäfer, ich bin Lektorin bei Basta Lübbe und ich sitze heute hier zusammen mit unserem Autor Dirk Husemann. Herzlich willkommen. Dirk ist Historiker, Archäologe und Wissenschaftsjournalist und schreibt schon seit einigen Jahren auch historische Romane hier für Basta Lübbe. Er hat mittlerweile seinen 5. Roman in Arbeit. Er wird heißen Das schwarze Feuer von Byzanz und erscheint im Juli bei uns als Taschenbuch. Aber Dirk, bevor wir auf dein neues Werk zu sprechen kommen, würde ich mich gerne ein bisschen allgemein über deine Arbeit als Schriftsteller unterhalten. Vielleicht kannst du uns erstmal erzählen, wie kommst du auf die Themen deiner Romane? Das sind ja immer sehr ungewöhnliche Themen. Es gibt zum Beispiel einen Elefanten, der über die Alpen transportiert wird, oder auch einen Papst, der ein geheimnisvolles Buch jagt. Wie kommst du auf diese Themen? Ja, woher nimmst du die Ideen?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein kann. Wie du schon gesagt hast, Lena, bin ich ja als Wissenschaftsjournalist unterwegs und schreibe für Zeitschriften wie Bild der Wissenschaft oder Spiegelgeschichte Reportagen über historische Themen, archäologische Entdeckungen. Und in diesem Bereich muss ich sehr viel lesen, spreche sehr viel mit Forschern über aktuelle Erkenntnisse. Und da fällt eine Menge an, was eigentlich dann mit der Reportage gar nicht unbedingt was zu tun hat, sondern das sind so kleine, ich will es mal nennen, Fußnoten der Geschichtsschreibung, die man eigentlich so im allgemeinen Geschichtsbuch nicht unbedingt zu lesen bekommt. Und diese Geschichten sind teilweise so spannend, dass ich mir die aufschreibe und dann denke, daraus könnte man tatsächlich mal ein bisschen mehr machen. Und ich sammle das und daraus entstehen dann Ideen für Romane. Einige lassen sich tatsächlich zu Romanen ausbauen. Das Potenzial haben nicht alle Geschichten, aber doch eben sehr viele. Und so entsteht das dann.
Vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen. Was war so eine Fußnote, aus der dann ein Roman entstanden ist?
Ja, der erste Roman, den wir hier zusammen gemacht haben, das war ja Ein Elefant für Karl den Großen. Und das ist zum Beispiel etwas, das beschreibt der Biograf Karls des Großen, Einhard hieß der. Der beschreibt das in der Lebensbeschreibung des Kaisers, beschreibt er, dass der Karl ein Elefantengeschenk bekommen hat von dem Kalifen Harun Arraschid aus Bagdad. Und das ist alles, was darüber bekannt gewesen ist. Dieser Satz, den gibt es eben in der, wie gesagt, in der Biografie und der umfasst ganze 700 Zeichen. Das ist alles. Alles andere ist Spekulation. Und daraus habe ich mir erlaubt, einen Roman von 720.000 Zeichen zu verfassen, wo ich natürlich auch viel recherchiert habe. Was war denn in der Zeit? Wie hätte das denn sein können? Wie reist ein Elefant von Bagdad nach Aachen? Und was könnte da alles passieren? Und das ist Inhalt dieses Romans geworden.
Ja, danke schön. Sehr spannend. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, ausgehend von dieser Fußnote, ist es ja ein sehr großer Schritt zum fertigen Roman am Ende. Da muss ja ganz viel passieren. Wie gehst du davor? Wie entsteht aufgrund von so einer kleinen Begebenheit dann ein kompletter Roman?
Ja, das ist natürlich eine Menge Arbeit und das braucht auch geraume Zeit. Es gibt verschiedene Techniken, wie man an sowas herangehen kann. Eine davon ist, dass man einen sogenannten Plot aufstellt, einen Handlungsstrang mit verschiedenen Elementen, die den Plot weiterbringen, Wendepunkte und so weiter. Das kann man sich auch alles ausdenken. Ob das dann hinterher auch tatsächlich so funktioniert, steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Weil das Wichtige an der Geschichte für mich sind eigentlich die Figuren, die diesen Roman bevölkern und die so nach und nach, während man mit ihnen arbeitet, ein eigenes Leben entwickeln und auch einen eigenen Charakter. Und irgendwann findet man sich als Autor in der Situation wieder, dass man sich mit diesen Figuren auseinandersetzen muss, weil sie ihren eigenen Willen haben. Und da kann man noch so viel vorher den sogenannten Plot entwickelt haben. Die Figuren wollen eigentlich was ganz anderes. Und das ist dann der Moment, wo der Autor sagen muss, schieb meinen Plot jetzt beiseite, sondern ich folge den Motivationen meiner Figuren. Und das wird dann, wenn man Glück hat, eine ganz lebendige Geschichte.
Bleiben wir mal noch einen Moment bei den Figuren. Eine Besonderheit deiner Romane ist ja, dass es immer auch historische Figuren gibt und zwar oftmals sehr bekannte. Wir haben Karl den Großen schon erwähnt. Im neuesten Roman wird das Königin Elisabeth die Erste sein. Das sind ja Figuren, über die ziemlich viel bekannt ist. Das heißt, die kannst du nicht ganz frei nach deinem Geschmack formen. Wie ist es, solche wichtigen, bekannten Figuren zum Leben zu erwecken? Und gehst du mit denen irgendwie anders um als mit den fiktiven Charakteren?
Nein, eigentlich behandle ich die genauso wie andere auch. Es ist sogar eigentlich noch ein bisschen reizvoller, diese Personen der Geschichtsschreibung, Kaiser und Königinnen, zu normalen Menschen herunterzubrechen. Es ist ja relativ viel über sie bekannt, aber eben meistens nicht unbedingt das Menschliche. Die menschlichen Aspekte sind meistens außen vor gelassen. Bei Karl dem Großen ist es zum Beispiel so, man weiß, dass er viel geritten ist. Damals herrschte ja das Reisekaisertum, das heißt, der Kaiser lebte nicht an einem Ort, sondern reiste von Pfalz zu Pfalz. Und Karl soll da also angeblich einen starken Rückenschaden davongetragen haben. Er hatte also Rücken, wie man heute sagen würde. Und deswegen badete er also gerne in warmen Quellen, warmen Flüssen und so weiter. Und das habe ich zum Beispiel auch in dem Roman damals verarbeitet, dass ich einfach mal dem Kaiser beim Bade zugesehen habe. Dadurch werden diese Figuren menschlich. Und ich finde gerade das eben auch in der Geschichtsschreibung sehr wichtig, dass man nie vergisst, egal welche Krone jemand aufhat oder wie groß das Reich ist, über den er herrscht, er ist und bleibt eben immer noch ein Mensch und damit eben auch dem Leser durchaus auf eine gewisse Weise ähnlich.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir haben vorhin über den Plot gesprochen, den du ja am Anfang entwirfst. Und dann hast du erzählt, die Figuren entwickeln ein Eigenleben, wollen vielleicht auch manchmal anders, als es geplant war. Trotz allem müssen ja am Ende irgendwie alle Fäden zusammenführen. Du hast von einem Handlungsstrang gesprochen, das ist noch ein bisschen untertrieben. Meistens sind es in deinen Romanen gleich mehrere Handlungsstränge. Wie klappt es, dass dann am Ende trotzdem alles zusammenkommt?
Das weiß ich manchmal selber nicht. Es passiert halt irgendwie oder es passiert manchmal auch nicht. Und dann, wenn es nicht passiert, dann muss man eben sehr viel Arbeit reinstecken, dass man es eben so hinbekommt, dass alles zusammenläuft. Es darf aber trotzdem eben auch nicht konstruiert sein oder konstruiert wirken, sondern eben ganz natürlich. Und man muss eben versuchen, diese natürlichen Wege aufzuspüren. Das ist durchaus manchmal sehr kraftraubend, muss ich sagen. Aber wenn das Ergebnis dann hinterher stimmt und als Autor hat man dann auch schon das Gefühl, dass wenn es stimmt, dass es dann eben jetzt richtig ist, dann ist das ein schönes Gefühl, wenn man das dann geschafft hat.
Und ein schönes Gefühl, wenn man das dann hinterher lesen kann, auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir mal noch auf den historischen Aspekt zu sprechen, denn alles, was du jetzt beschrieben hast, hat ja viel mit Fantasie zu tun, damit, dass man selbst Geschichten erfindet. Gleichzeitig hat so ein historischer Roman ja immer irgendwie einen Kern Wahrheit drin. Das sind sehr viele Hintergründe, die recherchiert werden müssen. Wie gehst du da vor? Und wie viel Zeit kostet die Recherche?
Die Recherche kostet eigentlich unendlich viel Zeit, weil man ist eigentlich niemals fertig mit etwas. Man könnte immer noch weiter recherchieren. Jede Antwort wirft neue Fragen auf. Das ist insbesondere in der Archäologie so. Ich nenne das immer ganz gerne die archäologische Hydra. Da, wo man einen Kopf abschlägt, eine Frage beantwortet, wachsen sofort zwei nach. Also man ist irgendwie nie fertig, aber man kommt schon sehr schnell zu bestimmten Punkten. Also wichtig ist natürlich die Literaturrecherche. Da ist es eben von Bedeutung, dass aus der Literatur, aus einem großen Berg von Büchern, die wichtigsten erstmal rausgesucht werden. Das müssen gar nicht mal unbedingt diejenigen sein, die die wichtigsten Inhalte zusammenfassen, sondern die Inhalte zusammenfassen, die auch für den Roman zum Tragen kommen können. Und von da aus geht es dann weiter. In Fußnoten oder in Literaturangaben sucht man nach weiteren Büchern, Kommentaren, Fachleuten, mit denen man sprechen kann. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, ist der Besuch der Orte, die in dem Roman zum Tragen kommen. Im aktuellen Roman Schwarze Feuer von Byzanz, da kann ich auf eine 10-tägige Exkursion nach Istanbul zurückgreifen, die ich seinerzeit mit der Universität Münster gemacht habe. Im Roman Die Eispiraten war ich auf dem Ätna. Das sind alles Orte, die kann man eigentlich aus der Literatur heraus nicht gut in Text umsetzen, sondern das muss man schon auch besucht haben. Man muss wissen, wie riecht es da, wie weht da der Wind, wie sind die Leute. Und insbesondere bei Orten wie Istanbul ist es eben so, dass da also tatsächlich noch sehr viel Geschichte durch die Straßen weht, auch in der modernen Stadt. Und das kommt dann dem Text, so wie ich meine, jedenfalls ganz zugute.
Dankeschön. Jetzt hast du den neuen Roman Das Schwarze Feuer von Byzanz gerade schon erwähnt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was ist denn dieses Schwarze Feuer?
Das Schwarze Feuer von Byzanz, dabei handelt es sich um eine Umschreibung für das sogenannte griechische Feuer. Das griechische Feuer ist eine Waffe gewesen, die der oströmische Kaiser sein Eigen nannte und auch wohl gegen seine Feinde eingesetzt hat. Byzanz ist ja das heutige Istanbul, früher eben die Stadt Konstantinopel gewesen, bis die Osmanen es 1453 eingenommen hatten. Und als die Stadt noch unter den Römern, unter den Oströmern mächtig war, da gab es diese Waffe, die von oströmischen Schiffen auf andere Flotten, auf feindliche Flotten abgeschossen wurde. Es war eine Substanz, die brannte und die brannte von selbst, die musste gar nicht erst entzündet werden und hat also verheerende Schäden unter den Feinden der Byzantiner angerichtet. Schiffe wurden sofort in Brand gesteckt, das Meer brannte selbst, sodass also sich die Gegner der Römer also auch nicht ins Wasser retten konnten. Im Gegenteil, sie sollen einmal in Brand geschossen, panikartig geflüchtet sein und haben damit also das Feuer von ihren brennenden Schiffen auch noch zu ihren befreundeten Schiffen getragen, bis also die Römer da relativ einfach den Sieg davon getragen haben. Das Rezept für dieses griechische Feuer ist allerdings verloren. Wir wissen nur aus historischen Quellen, dass es das gab. Wie das zusammengesetzt wurde, das wissen wir nicht. In dem Roman geht es eben darum, dass ein englischer Orgelbauer namens Thomas Dellam an den Bosporus entsandt wird, um diese geheime Waffe für die englische Königin zu suchen.
Und wie viel an dieser Geschichte ist jetzt historisch und was ist diesmal deiner Fantasie entsprungen?
Also das griechische Feuer ist historisch, es gab es und dass es verschollen ist, auch das ist historisch. Ob es dann jetzt in dem Roman wiedergefunden wird oder nicht, das verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Auch historisch ist die Reise Thomas Dellams, der auch eine historische Figur ist. Er ist ein Orgelbauer gewesen, zur Zeit Königin Elisabeth I. und reist also 1599 an den Bosporus, um dem Sultan der Osmanen, Mehmet III., ein diplomatisches Geschenk zu überreichen. Und dieses diplomatische Geschenk ist eine Orgel. Eine Orgel, die von selbst spielt. Dellam hat es also geschafft, einen Automaten zu konstruieren, der durch Wasserkraft betrieben von selbst Musik machte. Heute kennen wir sowas im Klavierbereich, oder das gab es auch schon im 19. Jahrhundert, wo Klaviere also durch Walzen angetrieben von selbst spielten. Dellam ist also einer der Ersten, der so etwas konstruiert hat, aber eben für ein wuchtiges Instrument wie eine Orgel. Und er reist an den Bosporus nicht nur, um dem Sultan dieses Geschenk zu überreichen, sondern auch, um den Sultan in der Kunst des Orgelspiels zu unterweisen. Und das ist also der historische Hintergrund. Es gibt sogar eine Reisebeschreibung Dellams, der da sehr dezidiert beschreibt, was er da erlebt hat. Und für den Roman habe ich das also mit der Suche nach dem griechischen Feuer zusammengebracht.
Das heißt, du kombinierst hier eigentlich zwei solcher Fußnoten, wie du es vorhin genannt hast, aus völlig unterschiedlichen Epochen miteinander und strickst daraus dann deinen Roman.
Genau so ist es. Das macht dann den Reiz aus, dass man also nicht einfach nur die Reisebeschreibung nimmt von Thomas Dellam, weil die gibt es ja auch schon, sondern eben es etwas weiterdenkt und sagt, was könnte denn da möglich gewesen sein? Was hat er da erlebt? Wie kann man das noch ein bisschen mit Fantasie ausschmücken und es eben auch spannend machen?
Das bedeutet ja sicher wieder eine Menge Recherche, weil du ja gleich in zwei unterschiedliche Richtungen recherchieren musst. Also einmal die ganzen Hintergründe zum griechischen Feuer und dann die Lebensgeschichte des Thomas Dellam. Gab es vielleicht irgendetwas bei der Recherche, das dich selber überrascht hat, wo man dann vielleicht auch die Geschichte so ein bisschen anpassen muss an die Fakten?
Ja, das gibt es eigentlich ununterbrochen. Überrascht hat mich in diesem Fall jetzt die Figur der Königin Elisabeth, die ja in diesem Fall die sogenannte Auftraggeberin Thomas Dellams ist. Die hat wirklich so viele Facetten. Eigentlich sollte sie nur eine kleine Rolle im Roman bekommen, aber sie war doch so präsent, dass sie einen guten Teil der Geschichte auch einnimmt und von England aus eben agiert und da ein bisschen mehr erlebt, als eben nur die Auftraggeberin zu sein. Das sind so Elemente einer solchen Geschichte, die man als Autor, meine ich, auch zulassen muss, obwohl die von vornherein eigentlich gar nicht geplant sind. Aber dass so etwas entsteht dann eben mit der Zeit, während man ja auch durchaus über Monate an so einer Geschichte arbeitet.
Ja, dann würde ich vorschlagen, hören wir uns mal kurz an, was daraus entstanden ist und lernen mal die beiden Protagonisten kennen, also zum einen Elisabeth I. und zum anderen Thomas Dellam. Und dafür wird Dirk einen kurzen Ausschnitt aus dem ersten Kapitel seines Romans vorlesen.
London trug sein Sommerkleid. Die Sonne kitzelte der Themse den Bauch und wer genau hinhörte, der konnte den Fluss lachen hören. Die Brauereien verkauften Bier wie Brot. Die Pest war aus der Stadt vertrieben, die Theater hatten wieder geöffnet. Der Tag saß den Landschaftsmalern Modell. Trotzdem war dieser 18. August 1599 ein schwerer Tag, denn Königin Elisabeth war wieder einmal missgestimmt. Mit ihrem Kleid aus weißem und goldenem Taft schob sich die betagte Monarchin durch die Korridore von Greenwich Palace. In ihrem Kielwasser folgten ihre dümmlichen Zofen und ein Dutzend eingebildeter Höflinge. Dabei entstand ein Rauschen und Rascheln und dieser widerliche Ton, wenn die Beulen der Melonenhosen gegeneinander rieben. Am liebsten wäre Elisabeth heute im Bett geblieben. Diesen Wunsch hegte sie seit Monaten. Nur zu Beginn ihrer Regentschaft, als die Macht noch wie eine süße Traube auf ihrer Zunge gelegen hatte, war sie jeden Morgen voller Schwung erwacht. Doch Trauben werden zu Rosinen und ein Thron ist auch nur ein Stuhl. Seit sie vor 11 Jahren die spanische Armada bezwungen hatte, waren Elisabeth alle folgenden Aufgaben nichtig erschienen. Sie unterzeichnete Dekrete mit schneller Hand und verteilte Posten im Vorübergehen. Sie verurteilte Verräter und begnadigte sie anschließend wieder. Sie ließ sich die Goldstücke ihrer Staatskasse vorzählen. All das waren wichtige Aufgaben einer Monarchin. Aber eine Herausforderung wie damals, als das Schicksal des Reichs auf Messerschneide stand, die fehlte ihr fast noch mehr als ein Erbe. Doch wen kümmerte schon die private Langeweile einer Königin? Niemand am Hof wusste etwas von ihren Gedanken. Deshalb glaubten auch alle, Elisabeth leide an der Hitze und am Kummer der Kinderlosen. Heute Morgen versuchten sie wieder, ihre Herrscherin aufzuheitern. Was es diesmal sein sollte, hatte Elisabeth längst vergessen. Endlos erschien die Reihe der kostbaren Geschenke, der halsbrecherischen Salti italienischer Artisten, der Stammestänze von Wilden aus der neuen Welt, der exotischen Tiere und schönen Knaben. Dabei war alles, was Elisabeth wollte, im Bett zu bleiben und wenigstens für einen Tag England seinem Schicksal zu überlassen. Aber sie war eine Läuferin und eine Verschnaufpause würde ihr Herz und ihre Beine für immer zum Stillstand bringen. Sie beschleunigte ihre Schritte. Ihr Gefolge keuchte. »Ihr kennt ihn. Es ist Thomas Dellam«, sagte Exeter, der sich erlaubte, nur einen Schritt hinter ihr zu gehen und in ihr Ohr zu flüstern. »Wer sollte das sein?« Elisabeth legte den Kopf schief, um Exeter zum Weiterreden zu bringen. Dabei presste sie verärgert die Lippen zusammen. Jeder normale Mensch hätte sich erkundigt, wer zum Teufel Thomas Dellam sei. Das wäre so einfach gewesen, aber von einer Königin erwartete man, dass sie alles wusste und jeden kannte. Ein Schmierentheater. Elisabeth hoffte, dass Regeln wie diese für ihre Nachkommen abgeschafft würden. Wenn sie doch nur Nachkommen hätte. Exeter verstand die Aufforderung und sprach weiter. Dellam hat vor etwa 10 Jahren die Orgel für Eure Majestät in Westminster Abbey gespielt. Jedenfalls hat er es versucht. Vielleicht erinnert ihr euch an den Vorfall. Und ob sie sich daran erinnerte. Sie hatte den Gottesdienst in Westminster Abbey besucht, hatte Gott nah sein wollen in der Stunde der Bedrängnis. Und irgendein einfältiger Kantor, sein Name und Gesicht waren längst aus ihrem königlichen Gedächtnis verschwunden, hatte einen Knaben an die Orgel gesetzt. Dessen Talent reichte jedoch gerade dazu, einen einzigen Ton aus dem Instrument hervorzuquälen und ihn dann jämmerlich verenden zu lassen. Wie es still geworden war in der Kirche. Alle hatten sie dasselbe gedacht. Ein schlechtes Omen für den bevorstehenden Kampf gegen Spanien. Die Stille hatte gedroht, über dem Haupt Elisabeths zusammenzuschlagen. Sie aber hatte gelacht, schrill und spitz und als Einzige. Vermutlich hatten alle geglaubt, die Königin sei dem Wahnsinn verfallen, vielleicht stimmte das sogar, aber der versinkende Ton, der noch lange zwischen den Jochen und Gewölben der Kathedrale nachhallte, war für Elisabeth nichts anderes gewesen als das Geräusch der untergehenden spanischen Armada. In dem kläglichen Jaulen der Orgel hatte sie die Prophezeiung ihres Sieges gegen Spanien erkannt. Sie hatte gesehen, wie die stolzen Galionen König Philipps zersplitterten, wie der Schlund der See sich öffnete und spanische Soldaten, spanische Seeleute, spanische Admiräle und spanische Kanonen verschlangen. 3 Monate später war diese Vision Wirklichkeit geworden. »Ja«, sagte sie, »ich erinnere mich.« Sie kam an einem Kerzenleuchter vorbei und strich mit dem Finger durch das heiße Wachs. »Spanien«, dachte sie, während sie den Talg zu einer Kugel rollte, »du bist heiß und schmerzhaft. Aber meine Hand wird dich formen und zerquetschen.« »Der Organist von damals, er hat darum ersucht, euch noch einmal vorspielen zu dürfen.« Exeters knarrende Feldherrenstimme riss Elisabeth aus ihren Gedanken. »Und ihr, Herzog, habt es ihm ermöglicht.« Sie schnippte die Talkugel fort. Sie flog gegen eine Wand und blieb daran haften. »Ich habe keine Zeit für Musiker, die ihr Handwerk nicht verstehen.« »Gewiss, Milady«, sagte Exeter. »Aber Thomas Dellam ist kein Musiker mehr. Er ist jetzt Erfinder und Konstrukteur und er möchte euch einen Automaten vorstellen.« Elisabeth verdrehte die Augen zur Decke des Korridors, wo sich Spinnweben im Lufthauch blähten. Hoffentlich ist es ein Automat, in dem man oben Spanier hineingibt, damit unten Engländer herauskommen, sagte sie. Die Höflinge lachten pflichtbewusst. Ein Automat, der von selbst Musik hervorbringt, fuhr Exeter fort, so ernst wie zuvor. Kurz überlegte Elisabeth, ob sie die Vorführung ablehnen sollte. Aber sie wusste, dass der gute alte Exeter sich stets bemühte, Zuckerstückchen aus dem Haferbrei des Londoner Lebens zu fischen, um seine Königin fröhlich zu stimmen. Außerdem hatte ihr dieser Dellum seinerzeit eine Vision verschafft. Also gut, sagte sie, während sie sich mit unverminderter Geschwindigkeit auf eine grüne, geschlossene Tür zubewegte. Wir wollen uns das Spektakel ansehen. In diesem Moment rissen zwei Diener die Flügel der Pforte auf und die Königin schritt hindurch. Nachdem die letzte der Zofen in der Kapelle verschwunden war, schloss sich die Tür mit einem Klicken. Der Korridor in Greenwich Palace blieb wie ausgestorben zurück, als habe ihn niemals ein Mensch betreten. Die Kugel aus Talg fiel lautlos von der Wand. Sonne und Mond hatten aufgehört, sich um die Erde zu drehen. Auch die anderen Planeten standen still. Mit der Spitze seines Zeigefingers tippte Thomas Dellum gegen Venus, gegen Mars. Die winzigen Gestirne aus Messing wackelten auf ihren Drahtspiralen, wollten aber nicht in Gang kommen. Thomas erstarrte. Das Modell des Universums war die krönende Dekoration seiner von selbst spielenden Orgel. 4 Jahre lang hatte er an dem Instrument gebaut. Sein gesamtes Vermögen steckte in Pfeifen aus Zinn, in Tasten aus Elfenbein, in Uhrwerken aus Eisen und in dem kleinen Weltall aus Messing. Damit war er nicht nur Herr über die Dämonen der Musik, er zwang sogar den Sternen seinen Willen auf. Nie wieder sollten die Gestirne über sein Leben bestimmen. An jenem Morgen in Westminster Abbey hatte das Schicksal die Orgel zum Schweigen gebracht. Zwar hatte der Küster flugs einen Chor herbeiholen können, doch für Thomas und Kantor Hanscomb änderte das nichts. Sie waren der Kathedrale verwiesen worden und der Küster hatte ihnen hinterhergerufen, sie sollten im 7. Kreis der Hölle schmoren, bevor sie noch einmal einen Fuß in seine Kirche setzten. Kurz darauf trieb Hanscomb tot in der Themse. Wie sich herausstellte, hatte der alte Kantor seinen Schmerz und seine Verzweiflung in Gewürzwein zu ertränken versucht. Dabei musste der Unglückselige dem Fluss zu nahe gekommen sein. Thomas selbst hatte sich nie wieder einer Orgel genähert. Alle Bemühungen seiner Mutter, den Knaben der Musik zurückzugeben, scheiterten. Er empfand nicht länger Liebe und Leidenschaft für die Kunst der Töne. Vielmehr erfüllte ihn Furcht, sobald er ein Kind ein Lied anstimmen hörte, jemand bei einem Fest eine Geige hervorholte oder der Chor bei der Messe das Lob Gottes sang. Jedes Mal hatte Thomas Angst, dass das Kind die nächste Strophe nicht auswendig kannte, dass an der Geige eine Saite riss, dass der Sopran im Chor den Ton nicht traf. Um das Unglück nicht miterleben zu müssen, hielt sich Thomas bei solchen Gelegenheiten mit beiden Händen die Ohren zu. Die Musik war ein wildes Tier und er schwor sich, alles daran zu setzen, es zu kontrollieren. Thomas' Vater hörte das gern. Der alte Dellum hatte ohnehin noch nie etwas davon gehalten, den Spross zu einem Künstler ausbilden zu lassen. Deshalb war er auch erleichtert, als Thomas darum bat, bei seinem Onkel, einem Uhrmacher, in die Lehre gehen zu dürfen. Und während Thomas in die Geheimnisse von Federwerken und Aufzugskronen eingeweiht wurde, während er lernte, Zeiger zu gießen und Ziffernblätter zu malen, war ihm ein Einfall gekommen. Wenn sich mit den Apparaten in der Werkstatt seines Onkels zu einer festgelegten Zeit ein Glöckchen schlagen ließ, dann waren doch gewiss auch 2 Glöckchen möglich, vielleicht sogar ein ganzes Musikstück. Die Berechenbarkeit der Mechanik würde die Wildkatze Musik in ein Schoßtier verwandeln. Mit Feuereifer erlernte Thomas die Gesetze der Physik. So sehr beschäftigte ihn sein Rachefeldzug gegen die Musik, dass er sich taub stellte, wenn das Leben an seine Tür klopfte. Freunde, Frauen, Feste, sie störten Thomas beim Bau seiner Maschine. Nach einigen Jahren hörte das Klopfen auf. Thomas wurde einsam, ohne es zu bemerken. Da er kein Geld für Vergnügungen ausgab, wuchs ihm ein kleines Vermögen. Jeden Penny steckte er in die mechanische Orgel und jetzt endlich stand sie vor ihm. Die Königin von England würde erkennen, dass Musik und sogar die Planeten ebenso beherrschbar waren wie die Spanier. Sie würde ihm verzeihen und vielleicht, dafür betete Thomas seit langem, würde sie ihm erlauben, regelmäßig in ihrer Nähe zu sein. Aber jetzt drehte sich das Zierwerk nicht. Sollte sich sein Missgeschick von damals wiederholen? Er schwor sich, dem Schicksal die Stirn zu bieten und wenn es ihn den Verstand kosten würde. Thomas' Gedanken liefen zickzack. Der Fehler konnte nur in der Unrast liegen, deren Gewichte er unlängst noch einmal nachgestellt hatte. Diese aber rumorten tief im Bauch der Orgel, geschützt von einem Wald aus Spindeln, Scheiben und Schwingern. 5 Tage hatte er gebraucht, um das Instrument im Palast von Greenwich aufzubauen. Ebenso lange würde es dauern, die Mechanik wieder freizulegen. Zwischen Glück und Untergang lag das Universum der Apparaturen. Ein tückischer Ort, an dem Zeit hörbar war. Tickend verflogen die kostbaren Augenblicke, die bis zur Ankunft der Königin verblieben. Ein Luftzug streifte Thomas Nacken. Er fuhr herum. Die Kapelle war riesig. Bis in den letzten Winkel hatte Thomas sie mit Kerzen ausleuchten lassen. Genau 790 Talglichter waren es, nach dem Geburtstag der Königin am 7. September. 8 Diener hatten die Kerzen entzünden müssen, damit die erste nicht schon heruntergebrannt war, bevor die letzte überhaupt leuchtete. Die Flammen spiegelten sich in den Beschlägen der Orgel. Wenn erst der Wind in die Orgelkanäle geblasen und durch die Pfeifen freigelassen würde, dann würden die Talglichter tanzen und schwingen wie das Volk der Feen. Und was passte besser zu Elisabeth, die von ihren Bewunderern Gloriana, die Feenkönigin, genannt wurde? Jetzt flackerten die Flammen in dem plötzlichen Lufthauch. Gern hätte Thomas kontrolliert, ob alle Lichter noch brannten. Doch vom fernen Ende der Kapelle sah er die Königin und ihren Hofstaat auf sich zukommen. Er riss die Augen auf. Sonne und Mond und alle Gestirne des Firmaments waren vergessen. Hier kam sie, die Herrin Englands und seines Schicksals. Sie sah genauso aus wie damals in Westminster Abbey, mit ihren roten, aufgedrehten Haaren, dem kunstvollen Kragen aus Goldfäden und Damast und dem weiß geschminkten Gesicht. Doch konnte die Maske nicht verbergen, dass die Königin älter geworden war. Ein bitterer Zug hatte sich in ihrem Mundwinkel eingenistet. Um ihre Augen lagen Schatten. Als ihr Blick ihn traf, kniete Thomas nieder und betrachtete den mit roten Kacheln ausgelegten Boden. Schritte, Stimmen und das Rascheln von Kleidern waren zu hören. Ein Mann sagte, das ist er, und dort steht der Automat. Sagt ihm, er möge beginnen. Das musste die Stimme der Königin sein. Sie hatte einen rauchigen Klang. Die meisten Frauen Londons sprachen so. Es lag an den Herdfeuern, die ihren Qualm in die Gemächer abgaben. Frauen wollten es stets wärmer haben als Männer. Dafür bezahlten sie mit ihren Stimmen. Offenbar hatte auch Elisabeth diesen Tribut zu entrichten. Königin oder nicht? Jemand berührte seine Schulter. Thomas erhob sich, warf noch einen raschen Blick auf die Versammlung, die sich jetzt in den Bänken der Kapelle niedergelassen hatte, und ging dann rückwärts auf die Orgel zu. Niemand durfte der Königin den Rücken zukehren. Dann musste er eben auf Sonne und Mond verzichten. Das Wunder des von selbst spielenden Instruments würde genügen, um Elisabeth in Entzücken zu versetzen. Er griff nach dem Hebel, der alles in Gang setzen würde. Der Knauf am Ende der Holzstange war aus Elfenbein und lag kühl und glatt in seiner Hand. Thomas beruhigte seinen Atem, dann zog er den Stab aus dem Gehäuse. Zunächst war nur ein Knacken zu hören, gefolgt von einem Knattern. Was nun kam, war das Glucksen von Wasser. Es war der Auftakt zu dem folgenden Konzert, denn durch die Adern des Instruments lief Flüssigkeit. In einem verschlungenen Auf und Ab sorgte sie dafür, dass die Blasebälge in dem Kasten 1 Stunde lang in Bewegung blieben, ohne dass der Orgel die Luft ausging. Kalkanten, die leidigen Treter der Blasebälge, wer brauchte die noch? Während es im Gehäuse der Orgel schwappte und rumorte, wandte sich Thomas seinem Publikum zu. »Majestät«, begann er. Zunächst verkümmerte der Ton in seiner Kehle wie damals das D-Moll in Westminster Abbey. Er räusperte sich. »Majestät«, hob er noch einmal an, diesmal laut und deutlich. »England und eure Herrschaft sind ewig, und die Musik ist es auch, doch sie ist der Tölpelhaftigkeit der Menschen ausgesetzt.« Eine Woche hatte er für diese Ansprache geprobt, jetzt sprudelten die Worte aus ihm hervor wie das Wasser, das durch die Orgel gepumpt wurde. Elisabeth sah ihn an. In ihren grünen Augen glänzte der Schein der 790 Kerzen. Die Königin lächelte. Beinahe hätte die unverhoffte Freundlichkeit auf dem bleichen Gesicht Thomas ins Stottern gebracht. Wir Menschen sind es, die dafür sorgen, dass sich Musik nicht zu ihrer vollen Schönheit entfalten kann. Wir zwängen sie ein, sie ist der Beschränktheit unseres Geschicks unterworfen. Deshalb, er vollführte eine elegante Drehung in Richtung des Automaten, seine Rockschöße schwangen, habe ich diese Orgel entwickelt. Sie spielt von selbst. Das Publikum raunte. Das ist weder Zauberei, wie mancher vielleicht befürchten mag, noch ist es Betrug. Was hinter meiner Erfindung steckt, sind einfache Naturgesetze, zum Beispiel die Kraft des Wassers, das von oben nach unten fließt. Gern erkläre ich alles nach der Vorstellung, doch zunächst, er atmete tief ein die Musik. Bei seinen letzten Worten hatte das Gluckern im Innern der Orgel aufgehört. Alles war im Rhythmus. Thomas tastete über das polierte Eichenholz des Orgelkastens, fand den eisernen Knopf und drückte darauf. Das Konzert begann. Mit einem Dreiklang in D-Moll hob die Orgel zu spielen an. Es war jener Akkord, der vor 10 Jahren in Westminster hätte erklingen sollen, jener Ton, der die Karriere eines Wunderkindes an den Tasten hätte begründen sollen und der dann schneller geendet war als der flüchtige Kuss eines Kindes. Diesmal nicht. D-Moll donnerte aus den Pfeifen und ließ den Boden vibrieren. Thomas schloss die Augen und erwartete das auflösende G-Dur. Es kam pünktlich, die Maschine war zuverlässig, der Mensch war's nicht. Die Lautstärke nahm zu. Er nickte zum Takt der Musik, hier die Kadenz, dort die Überleitung. Längst hatte er Sonne und Mond vergessen, die Musik erfüllte den Raum, so wie es damals in der Kathedrale hätte sein sollen. Aber diesmal gab es keinen lahmen Flint, der alles zunichte machte. Diesmal war nichts dem Zufall überlassen. Da vernahm Thomas einen Missklang. Gerade als die Komposition zu dem schnellen Lauf ansetzte, für den er einige der Tastenhalterungen mit teurem Messing verstärkt hatte, gerade in diesem Moment mischten sich Stimmen unter die himmlische Musik. Thomas riss die Augen auf. Auf der vordersten Bank der Kapelle schwatzte Königin Elisabeth mit dem Herzog von Exeter. Ausgerechnet Exeter, der Thomas diese Gelegenheit verschafft hatte, störte jetzt die Vorführung. Hitze stieg in Thomas Wangen. Er hob einen Finger, um die Aufmerksamkeit wieder auf die Musik zu lenken, doch die Köpfe steckten weiterhin zusammen. Exeter hatte eine Schriftrolle in der Hand, auf die er immer wieder deutete. Das Lächeln auf Elisabeths Gesicht war einer gerümpften Nase gewichen. Thomas trat von einem Fuß auf den anderen. Aus der Orgel donnerte jetzt sein Meisterstück, der freie Teil. An einem normalen Instrument musste der Musiker bei diesem Part spielen, was er gerade fühlte, musste sich von seiner Liebe zu Christus überwältigen lassen und sich ganz der Musik hingeben. Das war eine Aufgabe, die kein Apparat übernehmen konnte, glaubten alle. Aber Thomas war es gelungen, diese schwierigen Takte so zu gestalten, dass sie wie freies Spiel klangen. Sogar kleine Fehler hatte er eingebaut, um der Musik Leben zu verleihen. Nur hörte die Königin nicht zu. Er ging einen Schritt auf Elisabeth zu, den mahnenden Finger hatte er noch immer erhoben, dann trat er wieder zurück. Gewiss würde Elisabeth gleich wieder lauschen und lachen. Stattdessen war ihre Aufmerksamkeit weiterhin auf Exeter gerichtet. Der freie Teil verklang unbeachtet. Als nächstes würden jene Takte folgen, die Thomas mit einem Chiffre versehen hatte. Die Orgel würde die Töne E-E-G-A-A-E-D spielen. Sie standen für eine Vermischung von Elisabeth und England. Die Königin musste ihn dafür lieben, ihn vielleicht zum neuen Kantor von Westminster ernennen, wenn sie nur endlich die Ohren aufsperren würde. Festen Schrittes ging Thomas auf die vorderste Kirchenbank zu. Als er bis auf 6 Fuß heran war, sprangen 2 Edelleute auf und stellten sich ihm entgegen. Er entwischte ihren Händen, schon stand er vor der Königin, so nah, dass er den Kampfer riechen konnte, mit dem ihre Kleider bestäubt waren, um Motten abzuhalten. Er sah die Falten an ihrem Hals und die einzelnen Haare ihrer Brauen. Vor einem Moment war er enttäuscht. Elisabeth war nur ein Mensch. Doch die Erkenntnis schenkte ihm Mut. Er streckte die rechte Hand aus und fasste die Königin an der Schulter. »Milady«, sagte Thomas mit fester Stimme, »ihr müsst jetzt zuhören, sonst entgeht euch der beste Teil.«
Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.